In dieser Folge spreche ich mit Trainerin Katrina. Ihre zweijährige Tochter June starb 2013 im Schlaf. Ein paar Monate später starb auch Katrinas Vater. Katrina erzählt, wie sie diese beiden Verluste erlebte und wie sie heute anderen trauernden Menschen Mut macht. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Katrina, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist und wir über Trauer und Verluste sprechen. Hallo.
Ja, hallo. Kathi, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch voll. Vielleicht magst du dich gleich mal selber vorstellen, in deinen eigenen Worten. Wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Erzähl mal.
Ja, ich bin Katrina. Ich komme aus dem hohen Norden in Deutschland, fast an der dänischen Grenze. Bin auch oft nördlich der Grenze, wie auch jetzt gerade, weil ich eben ja zweisprachig aufgewachsen bin mit der deutschen und dänischen Sprache. Ich bin von Haus aus Lehrerin und habe drei Kinder. Und davon ist eben die mittlere mit 2 Jahren gestorben. Ich bin im vorzeitigen Ruhestand und lebe mit meinem Partner zusammen in Schleswig.
Ich glaube, du bist sogar die nördlichste Trainerin, kann das sein?
Ich bin die nördlichste Trainerin, genau.
Ja.
Also man muss dann schon wieder Richtung Hamburg fahren, um dann die nächsten Trainerin zu finden. Genau, also nördlich des Nord-Ostsee-Kanals bin ich definitiv die Einzige hier oben, ja.
Unser strahlendes Nordlicht, Katrina.
Ja, genau.
So nenne ich die jetzt immer. Von nun an. Gut, es wird mal Zeit für mich, dass ich in den Norden komme und da ein paar Trainerinnen, glaube ich, besuchen komme, weil eben, ich glaube, es ist ganz schön dort oben.
Auf jeden Fall. Herzlich willkommen.
Ein Versuch wert.
Auf jeden Fall.
Ja, und du hast ja schon auch erwähnt, du hast selber Verluste auch erlebt und bist ja auch dadurch zum Seelensport schlussendlich gekommen. Was sind denn so Verluste, die du in deinem Leben bisher erleben hast müssen?
Ja, da sind tatsächlich einige dabei. Ich beschränke es jetzt mal auf die, ich sage mal, gravierendsten vielleicht. Das war 2013, als unsere zweijährige Tochter June verstorben ist im März.
Das war dasselbe Jahr, wo meine Schwester eben gestorben ist. Oh. Genau,
Ja.
und du hast in dem gleichen Jahr auch noch deinen Vater verloren.
Genau, also June ist am 2. März verstorben und genau auf den Tag, genau ein halbes Jahr nach Junes Tod, hat mein Vater im September eine Krebsdiagnose bekommen und ist dann innerhalb von 6 Wochen verstorben. Das ging sehr schnell und so hatten wir jetzt also wir waren ja sowieso völlig neben der Spur, aber es hat uns jetzt in diesem Moment auch so dieses Gefühl gegeben, dass June nicht mehr alleine ist da oben. Also
Ja,
einmal mein Vater jetzt da oben war, mein Vater, also ich habe viel mit den Ärzten auch gesprochen, wo jetzt auf einmal dieser Krebs so plötzlich herkommt, wo der Arzt auch meinte, der ist nicht plötzlich gekommen, der wird schon ziemlich lange in seinem Körper gewesen sein, aber eben auch durch diese Umstände wird der einfach ja ausgebrochen sein. Und mein Vater konnte überhaupt nicht mit dem Tod von June umgehen, gar nicht. Also er wusste überhaupt nicht, wie er uns helfen kann und wie man überhaupt so einen Verlust überleben kann. Er ist jeden Tag zum Friedhof gefahren, hat immer zu Hause getestet, wie lange die Kerzen brennen, um zu gucken, dass da immer ein Licht ist. Und also, dass er ist immer zu uns gekommen, dann nach der Arbeit noch. Und aber er hatte auch nicht so, also ich denke, er hat gedacht, er hat nicht die Worte und er kann nichts tun. Aber er hat natürlich ganz viel getan. Und dann kam eben diese Krebsdiagnose und es ging dann ja wirklich sehr, sehr schnell für ihn. Das heißt, wir hatten jetzt einmal die Situation, als June gestorben ist, dieses Plötzliche, also das einfach nachts ins Zimmer zu kommen und das Kind ist tot. Und dann bei meinem Vater aber dieses zwar in kurzer Zeit, aber sich darauf vorbereiten können und sich dann bewusst zu verabschieden. Also das waren so zwei extreme Trauererfahrungen innerhalb von kurzer Zeit, die sicherlich, also ich sag mal, bei meinem Vater so jetzt gefühlt war das, wie ich jetzt mal sagen darf, nicht so schlimm im Sinne von, das ist die richtige Reihenfolge.
Ja, voll.
Also wir wissen alle, dass wir im besten Fall irgendwann unsere Eltern ja, beerdigen müssen, weil sie einfach älter sind und es in der Natur der Sache liegt, dass die Generation auch vorher verstirbt. Da gibt es natürlich auch immer ein zu früh. Und auch mit 62 ist ein zu früh.
Ja.
Auf der anderen Seite aber auch zu wissen, mein Vater hätte also keine Chancen mehr gehabt mit dem Krebs. Und er
Ja.
hätte auch nicht gewollt, dass man ihn noch in ein künstliches Koma legt oder sonst irgendwas. Oder er hätte auch kein Pflegefall sein wollen. Insofern, also so aus seiner Sicht oder so wie ich das jetzt wahrnehme, fand ich sehr schön zu wissen oder auch zu sehen, dass das erstmal wurde er noch gehört, also was er sich gewünscht hat. Und dann eben auch einfach gehen zu dürfen, weil es einfach keine Aussicht gab, dass das Leben, was hier geblieben wäre, also, es also zu dem Zeitpunkt, wo er es noch entscheiden konnte, also man hätte nur zwischen Leid verlängern gesprochen oder von Leid verlängern gesprochen und nicht mehr von Leben. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Und das war schon eine intensive andere Erfahrung. Und ich glaube, auch wenn June vorher nicht gestorben wäre, hätte ich diesen Verlust des Vaters auch ganz anders erlebt. Nun war
Genauso.
aber das andere ja schon passiert.
Ja, voll, voll.
Das
Aber ich
ist
finde das so spannend, diesen Gedanken, wie du gesagt hast, so dann war June nimm allein. Dann war der Papa, also dein Papa halt dort. Und ich habe nämlich einen ähnlichen Gedanken gehabt, aber halt bei mir war es ja Jahre später erst. Mein Onkel ist nämlich verstorben, 2020, anfänglich zur Corona-Zeit, nicht an Corona, sondern eben an einem Aneurysma, nie zum Arzt gegangen, durch die Kopfschmerzen, Corona-Situation, und dann ist er daheim verstorben. Und der Onkel war sehr eng mit meiner Schwester, der Larissa. Und da sind wir alle dann zusammengesessen und haben da gesagt, war krass, jetzt ist er der Erste aus der Familie, der Larissa wieder sieht. Und da, eben, da war so ein Gefühl dann so da, oh, ich würde sie schon auch jetzt gern sehen. So ganz kurzer Gedanke, gell? Verdammt, ich bin neidisch. Ich will sie auch wieder sehen, gell? So, was natürlich dann gleich wieder verflogen ist, so, gell? Ich liebe mein Leben und ich liebe es zu leben, aber die Sehnsucht nach meiner Schwester ist da dann wieder zum Beispiel ganz präsent da gewesen. Und wir haben ja dann viel mehr auch wieder über sie gesprochen, weil jeder weitere Verlust ja rollt ja auch immer wieder die vorherigen Verluste irgendwie auf, gell? Und ja, ist dann so ein doppeltes Backerl, was man zum Tragen hat. Und wenn das natürlich dann innerhalb von einem Jahr auch noch passiert, Hut ab. Also ich kenne die ja, ich habe die auch erlebt und bin selber immer wieder beeindruckt von deiner unglaublichen Stärke, was du auch so ausstrahlst, und von deiner Lebenskraft so. War wahrscheinlich in dem Jahr nicht so, kenne ich auch von mir natürlich, aber jetzt, wenn man die sieht, also du strahlst auf jeden Fall sehr viel Stärke aus. Das kann ich da
Ja,
sagen.
das fühlt sich auch so an. Also das war natürlich auch ein Weg, also gar
Ja,
keine Frage. Und
absolut, ja.
also was du da auch sagst mit dem Wiedersehen, also ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich jetzt besonders gläubig bin.
Ja, ich auch nicht eigentlich, aber irgendwie das,
Aber ich glaube schon daran, dass es, also es gibt auf jeden Fall irgendwas, wie du es nennen
gell?
möchtest, ist mir eigentlich egal. Lass es Gott sein, lass es Allah sein, lass es irgendeine andere Instanz sein, die auf jeden Fall ja mächtiger ist als wir, die Fäden in der Hand hat. Und ich glaube auch daran, dass man sich in irgendeiner Form sicherlich wieder sieht. Also wir haben damals in Junes Todesanzeige haben wir auch reingeschrieben, dass wir uns in Nangiala wiedersehen. Ich weiß nicht, ob du Nangiala kennst. Das ist von Astrid Lindgrens Brüder Löwenherz, die Geschichte. Da ist es nämlich so, dass der eine Bruder stirbt vor dem anderen Bruder. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die sich in Nangiala treffen. Das ist quasi also das, ja, die Welt, wo dann man lebt, wenn man tot ist. Und da ist es wunderschön. Da ist alles toll. Und so diese Vorstellung fanden wir einfach so schön. Und es gibt einen dänischen Sänger, der hat ein Lied dazu geschrieben, auch darüber. Und der schreibt eben auch das. Und irgendwann, dann klopfst du da oben eben an die Tür. Und derjenige, der oben ist, denkt, ach Mensch, wir haben uns doch gerade gestern erst gesehen. Und derjenige, der hier unten war, hat eben gedacht, Mensch, ich habe ein ganzes Leben gebraucht, um da hinzukommen. Aber weil diese Zeit eben nur hier eine Rolle spielt und da vielleicht nicht. Das heißt, diese Sehnsucht, die wir spüren, die spüren vielleicht die Verstorbenen in dem Sinne gar nicht, weil die da so viele tolle Sachen irgendwie erleben. Also wie auch immer das aussehen mag, das wissen wir natürlich alle erst, wenn es uns dann auch trifft. Aber ich bin da ganz, also ich habe überhaupt keine Angst und ich habe zu keinem Zeitpunkt überhaupt in Erwägung gezogen, auch hinterhergehen zu wollen. Also das war für mich nie ein Thema. Aber ich
Spannend.
hatte
Und
natürlich auch noch zwei Kinder, auch zu
genau, was
versorgen.
glaubst du, woran das liegt eben, dass sicher auch andere Kinder noch da sind, gell?
Also das war definitiv mein Lebensretter, sage ich mal. Also Naja war ja nur 9 Monate alt, als Juno gestorben ist. Die habe ich noch gestillt. Und Mia 9 Jahre alt. Also es ist ja schon so, dass ich da meine Aufgaben hatte und natürlich auch gebraucht wurde. Ich war nicht von jetzt auf gleich nicht nur eine verwaiste Mutter, sondern auch noch eine verwaiste Mutter ohne Kinder. Das gibt
Ja,
es ja auch. Wenn du
ja
dein
voll.
einziges Kind verlierst, dann brechen ja auf einmal alle Aufgaben weg. Und nun war es auch so, dass wenn du das kleinste Kind verlierst, was vielleicht noch am meisten Aufmerksamkeit bekommt, dann brechen da ja auch so viele Dinge im Alltag weg, für die du ja eigentlich gerade, sag ich mal, auf die du eingestellt bist. Und so war es ja bei uns auch nicht. Dadurch, dass es das mittlere Kind war, diese ganzen Aufgaben, die ich bei Naya noch hatte, die waren ja noch da. Ja, war da ja schon durch. Also das heißt nicht, dass es deswegen besser war oder schöner war, aber anders, sage ich mal. Also da gibt es ja so viele, ja, Feinheiten und Kleinigkeiten, die dann einfach auch, sage ich mal, also mir auf jeden Fall oder uns geholfen haben, da jetzt auch einfach weiterzumachen.
Also hast du dann auch daraus deine Kraft wieder geschöpft, durch das, dass die Kinder noch da waren und dieses ich muss jetzt funktionieren, dass sie das irgendwie auch so in Bewegung gehalten hat.
Also es hat mich auf jeden Fall in Bewegung gehalten. Ich weiß nicht, ob ich daraus Kraft geschöpft habe, weil ich war also schon ziemlich kraftlos. Also eigentlich war ich auch tot. Und das merke ich eben ganz deutlich, insbesondere meiner kleinen Tochter, weil man mit mir überhaupt nicht in Resonanz stehen konnte. Ich war nicht in Resonanz, weder mit mir selbst noch mit überhaupt irgendjemand, was auf der Gefühlsebene war. Ich war da einfach nur tot. Das heißt, für mich ging es nur um Überleben. Also funktionieren. Ich war sehr glücklich, wenn ich morgens, wenn alle was zu essen hatten und dementsprechend dahin gefahren wurden, wo sie hin sollten, dann hatte ich mein Tagesziel eigentlich erreicht. Mehr ging nicht. Also oder viel mehr ging nicht. Und ich habe dann ja, ich war ja in Elternzeit zu dem Zeitpunkt, als June gestorben ist. Und es stand ein Schulwechsel an, dann auch nach den Sommerferien, wo ich wieder anfangen wollte zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Und das wollte ich auch. Ich musste auch irgendwie raus zu Hause. Ich brauchte wieder etwas von meinem Alltag davor zurück. Ich brauchte dieses vor den Schülern stehen, da irgendwie in Kontakt zu treten, dann da auch irgendwie auch gebraucht zu werden und auch das machen zu können, was mir Spaß macht, was ich kann und wo ich einfach auch drin aufgehe. Aber ich habe natürlich unterschätzt, was es bedeutet, Vollzeit arbeiten zu gehen mit Kindern und einer Trauer im Gepäck. Weil ich habe ja dann angefangen nach den Sommerferien und 4 Wochen, nachdem ich angefangen hatte, kriegte mein Vater die Krebsdiagnose. Und in den Herbstferien ist er dann gestorben. Und ich war Vollzeit berufstätig. Und also das war schon, also wenn ich da manchmal zurückblicke, denke ich auch, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Aber
Das
das hat
war gerade auch so mein erster Gedanke. Wie hat man das bitte geschafft, gell? Unglaublich. Man denkt doch das so oft, wie habe ich das überlebt? Aber hat es da eigentlich auch irgendwie gleich etwas gegeben in dir, wo du gesagt hast, ich hole mir Hilfe? Also jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Tod deiner Tochter, warst du da komplett allein gelassen oder war da dann auch irgendwie gleich ein Netz da an Unterstützung, Freunde, Verwandte? Wie war das? Wie hast du das erlebt?
Also da muss ich sagen, da haben wir unheimlich viel Glück gehabt. Also selbst schon in der Situation, als ich sie nachts im Bett gefunden habe. Also irgendwas in mir hat, glaube ich, auch direkt gewusst, dass das wird nicht wieder. Also nicht, dass ich das jetzt in Worte hätte fassen können in dem Moment. Ich bin auch, also um das kurz zu erzählen, also ich bin eigentlich nachts nie bei June ins Zimmer gegangen. Also June war wirklich sehr anstrengend. Und ich war immer sehr froh, wenn sie geschlafen hat. Weil die hat mich echt zu 200% gefordert. Also das war also nicht, es war nicht, es ging nicht um die anderen, es ging primär um sie. Und wenn sie was brauchte, dann hatte ich gefälligst auch zu liefern. Und wenn das nicht funktionierte, dann war sie einfach laut. Und also sie war schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Die Kinderärztin hat immer gesagt, die hat gewusst, dass ihr nur 2 Jahre bleiben, deswegen hat sie dich so. Das ist ein
So
Anspruch
fürs
genommen.
ganze Leben
Ich habe das ganze
ausgebaut.
Leben schon einmal mich
Anstrengend.
ausgesaugt. Und wir haben echt gedacht, oh, wenn jetzt dann noch ein Kind kommt, wie soll das werden? Das kann, naja, das kann June ja gar nicht irgendwie akzeptieren, dass da jemand noch kommt, der womöglich auch noch ein bisschen Zeit braucht. Und das war gar kein Problem von Tag 1. Die hat die kleine Schwester also auf Händen getragen, wenn sie gekonnt hätte. Sie war ja zu klein. Die waren
Ja.
ja zu dicht aufeinander, aber da war gar nichts. Da war keine Eifersucht, da war nichts. Das war einfach irgendwie jetzt im Nachhinein von vornherein klar, pass mal auf dich passe ich jetzt auf. Du hast hier noch einen ganz großen Job zu erledigen. Ich gehe hier bald von dieser Welt und du regelst das dann hier. Du hältst hier die Mama dann bei Laune zusammen mit mir. Nein, und in der Nacht war es eben so. Ich habe nachts gestillt und bin aber rübergegangen. Also June war ein bisschen krank an dem Abend, als ich sie hingepackt habe. Und ich bin nochmal ins Zimmer gegangen. Und da habe ich aber gemerkt, als ich zum Bett gekommen bin, dass sie, also sie war schon leicht kühl und sie hat eben nicht geatmet. Und dann ging die Mascherini ja los. Also dann habe ich natürlich meinen Mann geweckt und dann haben wir die Leitstelle angerufen. Und also dieser Mann, ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann mit dem sprechen. Habe ich noch nicht, ist noch nicht dazu
Ah, noch
gekommen.
nicht.
Der war großartig. Also wie der das geschafft hat, also mit dieser Nachricht, hier ist ein Kind, was nicht atmet, also sowohl mich zu beruhigen, als auch Lars dazu anzuleiten, zu reanimieren, also immer auch mitzuzählen und das dann zu machen. Also was für ein, also Wahnsinn. Diese
Ja.
10 Minuten, er hat dann immer gesagt, und jetzt gleich, und jetzt machen wir schon mal das Licht an unten. Es war ja nachts und es war ja auch noch kalt, es ist ja so gefroren die Nacht und dann kommt jetzt gleich der Notarzt und so weiter und so fort. Und die kamen dann ja auch. Und die haben natürlich auch noch reanimiert. Aber gut, das war schon entschieden. Also sie war schon auf dem Weg woanders hin. Und dann ging es ja weiter. Also es kam dann, weil die ortsansässige Polizei, die waren anscheinend gerade im Einsatz irgendwo weiter weg. Und der Notarzt darf den Tatort nicht verlassen, bevor die Polizei da ist. Dann kam die Kripo, bevor die Polizei kam. Das heißt, es waren ja also unheimlich viele Leute dann da. Ne? Und dann wurde ein Seelsorger geschickt. Der kam auch. Und das war also unser, ja, Fels in der Brandung. Das war dann tatsächlich der Pastor. Der Pastor, der auch zu uns gehörte. Der aber eigentlich auch keinen Dienst hatte, es hätte eigentlich ein anderer kommen sollen. Der war aber auch schon irgendwie im Einsatz. Das heißt, auf einmal stand Kai Hansen bei uns vor der Tür und das war großartig. Der war da, aber der hat nicht gestört. Also es gibt ja so manchmal Menschen, die sind da und fordern selbst so viel Raum.
Ja, voll, voll.
Der war einfach da und hat getragen, gehalten, wenn es nötig war und sonst war er auch einfach für sich. Also es war eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Dann kam ja auch noch ein Arzt, es müssen ja zwei Ärzte diesen Tod bestätigen, bescheinigen. Und das war der einzige Mensch in diesem ganzen, sage ich mal, Pulk an Menschen, der war komisch. Also der saß da, wahrscheinlich war auch hoffnungslos überfordert. Also sei es drum, das kann ich auch verstehen. Aber mit dem saßen wir dann da am Tisch und er musste seinen Zettel ausfüllen und dann fragte er mich, ob er jetzt das Kreuz bei natürlichen Tod setzen soll oder nicht, wo ich denke, ey, das kann ich nicht beantworten. Also
Also
ich bin nicht.
er hat die gefragt, wo
Nicht
er.
ja.
Uiuiui, das ist schon.
Und also ich war natürlich auch völlig überfordert. Also
Ja,
warum?
ja, ja.
Und außerdem, also dafür, das war ja sein Job, ne? Dass er
Ja.
das da irgendwie für sich ja auf die Kette kriegen muss. Nein, und dann kam ja noch der Bestatter, also es war echt vo volles Haus. Also mittlerweile war der Notarzt und die Rettungssanitäter waren ja schon wieder weg, aber das ging ja so Schlag auf Schlag. Also die Kripo musste natürlich einmal Fremdverschulden ausschließen, dass
Ja,
ich nicht
müssen sie
auf
immer, ja.
mein Kind gehalten habe oder so. Und dann durften wir auch teilweise den Tatort dann nicht betreten, weil sie ja dann auch untersucht werden musste. Und dann, bevor der Bestatter dann losfahren wollte, dann. Ja, dann durften wir noch entscheiden, was wir ihr anziehen möchten. Ja, und dann habe ich eben mein totes Kind angezogen. Also das war auch echt eine Herausforderung, muss ich sagen. Also das wollte ich auch unbedingt, natürlich, aber es war schon komisch. Also da auf dem gewohnten Wickeltisch und dann sich was auszusuchen, was sie jetzt anbehalten soll. Also das war schon echt hart.
Was hatten die anderen zwei Kinder dabei gemacht? Also,
Also Mia war bei ihrem Vater. Wir sind ja Patchwork-Familie gewesen. Die war gar nicht da. Und
Okay.
naja, die hat natürlich kein Auge mehr zugemacht.
Ja,
Ne?
ja.
Ich weiß gar nicht, wer sie immer hatte. Irgendjemand hatte sie auf dem Arm. Also ich hatte sie nicht die ganze Zeit, aber die war immer irgendwo bei irgendjemandem auf dem Arm. Kann ich gar nicht genau sagen, wer das jetzt. Also als wir June angezogen haben, waren Lars und ich bei June und wo naja da war, ich weiß es ehrlich gesagt
Ja,
nicht.
ja.
Aber
Ja,
es war nicht Leute.
wenn natürlich so viele Leute rundherum waren, also denke mal, die
Ja, und dann
sind.
haben wir ja auch meine Eltern und so angerufen, aber das war ja, und auch die besten Freunde, die kamen ja dann auch alle nachts und meine Eltern haben das Telefon nicht gehört. Das heißt, meine besten Freunde sind bei meinen Eltern vorbeigefahren und sind hinten in den Garten und haben dann an die Fensterscheiben geklopft, weil die das Telefon nicht gehört haben und sind dann da irgendwie so geweckt worden. Das war ja vollends Katastrophe. Meine Mutter, die hat geschrien. Also die ist in unser Haus reingekommen und hat da June gesehen, die hat geschrien. Also die hat wahrscheinlich die Töne von sich gegeben, die wir überhaupt nicht in der Lage waren, finden zu können. Ich habe nicht geschrien.
Ja,
Also
ja. Ja, das finde ich auch immer ganz spannend, wie unterschiedlich nur diese Reaktionen am Anfang schon sind, gell? Das war bei uns auch. Also, ich war so, Mara hat, ich verstummt, da ist nichts rausgekommen. Anna hat eben die schrillsten Töne von sich gegeben, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Wieso Sirenen? Und bei mir sind so komische Lachanfälle rausgekommen. Also ich war so im, ich war wie gestört. Wie, ich weiß, ich kann es gar nicht beschreiben. Ganz unterschiedlich. Aber jeder hat einfach so anders reagiert, gell?
ja.
Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Also egal, was halt da gerade kommt, ist halt einfach auch nur so ein Schutz- und Überlebensmechanismus, der automatisch abläuft, gell?
Genau. Das war ganz deutlich zu sehen. Also der Notarzt oder der Arzt hatte auch noch, hatte uns was dagelassen und hatte gesagt, das könnten wir nehmen zur Beruhigung. Und da, also das habe ich gleich meiner Mutter gegeben. Ich sage, also ich still, ich nehme hier gar nichts. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will das nicht haben. Es geht auch so, meinte ich mir. Also ging ja auch. Das wollte ich partout nicht. Ich wollte nichts nehmen, wenn ich auch noch stille. Und meiner Mutter haben wir das dann gleich mal verabreicht. War auch ganz, ganz gut. Nein, und
Wie
die,
ist
also es
dann
war wirklich, ja.
die nächsten Tage dann weitergegangen? Also hat es da dann eben Unterstützung gegeben, weil du gesagt hast, du hast so viel Glück gehabt, auch von deinen Freunden, oder wer ist da dann kommen, oder
Genau,
wie
die
hat es das
Freunde
dann?
waren tatsächlich also immer da und zwar nicht da im Sinne von, dass die da saßen und irgendwie meinten, jetzt irgendwie selbst bespaßt zu werden, sondern das war so, die haben zwischendurch auch was zu essen gebracht. Dann kam jemand mit Kuchen, jemand hat eine Currywurst gebracht. Also dieses hat für uns gekocht, hat irgendwie so was gemacht und nein, und dieser Kai Hansen, der Pastor, hatte eben einen Kontakt zu den verwaisten Eltern. Und das heißt, am nächsten Tag hat uns dann die ja, die Trauerbegleiterin von den verwaisten Eltern angerufen und das ist eben, also auch, dass wir da gleich mit aufgefangen wurden. Die ist dann gleich vorbeigekommen und ja, hat mit uns gesprochen und dann ging das eben weiter, dass wir dann, weil der Bestatter ist auch ein ganz toller Bestatter, dass wir dann die Möglichkeit hatten, diesen Sarg natürlich auszusuchen, das kann man immer, aber ihn dann auch zu bemalen mit den Kindern. Da wäre ich ja im Leben selber nicht drauf gekommen. Also ich hatte tatsächlich schon einmal vorher davon gehört, in der Tätigkeit als Lehrerin, wo eine Schülerin, also nicht die Schülerin, sondern der Vater gestorben ist. Und die haben das erzählt, dass sie das gemacht haben. Da fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen schräg, tatsächlich. Und dann war es eben so, das war meinem Vater ganz wichtig, dass wir das bei denen im Garten, in der Gartenlaube machen. Und ihm war aber auch wichtig, dass der Bestatter nicht mit dem Leichenwagen vorfährt, sondern mit dem normalen Auto. Der Sarg war ja nun auch klein.
Ja, der war
Und
cool.
dann haben wir den bei uns in die Gartenlaube da gestellt bei meinen Eltern. Und dann also mit der Trauerbegleiterin zusammen haben wir dann als Familie angefangen, diesen Sarg zu bemalen. Und die Kinder waren natürlich die angefangen haben. Wir Erwachsenen standen so ein bisschen davor. Was male ich denn jetzt und wie mache ich das und kann ich das? Und sie hatte alles mit. Sie hatte alle Farben. Sie hatte Glitzer, Steinchen, Federn, keine Ahnung. Also alles Mögliche dabei. Und dann haben die Kinder eben angefangen. Und dann haben wir eben letztendlich stand ja das ganze Wochenende da und wir konnten dann, also auch die Freunde, die noch wollten, also alle, die wollten, haben die Möglichkeit bekommen, diesen Sarg mitzugestalten. Also es war natürlich der schönste Sarg überhaupt, der war sehr, sehr schön bunt. Und auch einfach diese Tatsache, mal sich damit auseinanderzusetzen, dieses Samt, nicht nur zu wissen, dass da vielleicht Samt drin ist, sondern das auch gefühlt zu haben. Und wir haben dann in die Decke ein Bild von uns reingehängt, dass sie uns dann sehen konnte. Und also das, wir waren einfach irgendwie per Du mit diesem Sarg. Und das erzählte uns im Nachhinein der Pastor, dass er deutlich sehen konnte bei den Menschen, die zur Trauerfeier gekommen sind, also wer sich schon mit diesem Sarg auseinandergesetzt hatte und wer nicht. Also Das konnte er jetzt so sehen. Und also das war die eine Sache. Und die andere Sache war auch, dass wir von dem Bestatter und von dem Pastor die Möglichkeit bekommen haben. Also June wurde dann nochmal aufgebahrt, und zwar in der Kapelle bei uns im Nachbarort. Und wir hatten den Schlüssel. Wir konnten auch das ganze Wochenende, immer wenn wir wollten, da reingehen und uns nochmal verabschieden, oder auch wer noch wollte, von den engen Freunden oder von Familie. Und also das war einfach auch ganz toll, dass wir diese Möglichkeit bekommen haben, dass wir nicht, also es war nicht irgendwie vorbei damit, dass sie einfach nachts abgeholt wurde. Und wir haben sie auch, also quasi in der Kapelle gehabt, auch bevor wir sie haben obduzieren lassen. Also da zum Hintergrund, also June ist geboren und hatte eine seltene Stoffwechselkrankheit, wo wir dann auch gleich nach Hamburg und so weiter, das war auch alles sehr traumatisch, direkt nach der Entbindung. Am Ende des Tages war es aber so, dass der Arzt auch sagte, dass es eine sehr milde Form ist. Sie hatte einen Notfallausweis. Also ihr Problem war, dass in einer Mangelsituation, dass der Körper letztendlich die Fette nicht zerkleinern kann, um in Energie umzuwandeln. Das heißt, der Körper muss auf Kohlenhydrate und auf die Proteine zurückgreifen. Und da hätte man eben im Fall, wenn man jetzt irgendwie komatös wird oder so, oder letztendlich viele Tage nichts isst, hätte man ihr Zucker geben müssen, Maltodextrin oder so, anstelle von einfach nur Flüssigkeit. Das hätte ihr nicht geholfen. So, das stand da drin. Und der Arzt sagte auch, also die anderen Fälle, die er kannte, es waren nicht viele in Deutschland, die waren eben schon mit verfetteten Organen zur Welt gekommen oder eben auch gar nicht zur Welt gekommen oder auch sehr schnell nach der Geburt verstorben. Also das wussten wir, aber er sagte, das sei eben so mild, und die ersten Jahre ist es ja auch nie ein Thema. Also die Kinder essen ja den ganzen Tag. Also wenn du stillst,
Ja,
haben
voll.
die keinen Mangel. Wenn die im Kindergarten sind, in der Schule, wäre erst so in der Pubertät vielleicht mal ein Thema geworden, wenn man auch mal meint, man muss irgendwie abnehmen oder irgendwas.
Ja, voll.
Ja, gut. Und also ich habe keinen Tag Angst gehabt um dieses Kind. Ich habe mich nach dem Gespräch gut gefühlt und wusste auch, naja, was soll, also ich hatte so ein Urvertrauen, was soll da schon passieren? Der war so positiv, dass er auch sagte, er weiß nicht mehr, ob das gut ist, dass wir das wissen als Eltern, weil es ja auch dazu führen kann, dass man so übervorsichtig
Ja,
wird.
voll,
Das
voll.
Kind vollstopft mit Zucker, damit es ja keinen Mangel hat, und was weiß ich, ist überhaupt nicht passiert. Kann sagen, ich fühlte mich sehr gut informiert und auch gut aufgeklärt. Und das wusste der Notarzt natürlich auch. Und der Notarzt hat ganz klar gesagt, als Todesursache, dass sie eben diese Entgleisung hatte. Also, dass sie quasi dann, ja, da muss der Mangel da gewesen sein. Und dann hat der Stoffwechsel das gemacht, was er dann eben nicht konnte oder machen musste, wie auch immer. Und dann ist sie einfach nur über den Schlaf in den Tod. Also schmerzfrei also in gewohnter Umgebung. Also, das fand ich jetzt auch sehr beruhigend.
Ja, das ist
Der
cool.
Arzt wiederum, der da war, der so ein bisschen merkwürdig war, der hatte draufgeschrieben, dass er nicht ausschließen kann, dass sie erstickt sei. Weil es war ein
Wow.
bisschen Erbrochenes in ihrem Mund. Und das war für mich dann natürlich eine ganz fürchterliche Vorstellung. Also
Ja.
die Tatsache, dass mein Kind im Nebenzimmer mit Babyphone womöglich erstickt sein sollte, ohne dass ich das mitbekomme, weil June, wie gesagt, normalerweise, wenn die Locke schräg im Bett lag, dann war eigentlich schon Alarm. Und deshalb hatte ich hatte ja gedacht, jedes Kind wird obduziert, war aber nicht so, weil wie der Anwalt sagte, die Kripo hat das einfach ganz toll eingeschätzt. Wir hatten da nichts mit zu tun. Es war keine Notwendigkeit da, zu erfahren, woran sie gestorben ist. Aber ich musste das wissen. Ich wollte das wissen. Ich wollte wissen, ob es die Stoffwechselerkrankung war
Ja.
oder ob sie erstickt ist. Weil ersticken können meine anderen Kinder auch. An einer
Ja.
Stoffwechselkrankheit sterben, die sie nicht haben, können sie
Können
nicht.
Sie nicht, ja.
Und deshalb haben wir die selbst veranlasst, dementsprechend auch selbst bezahlt, aber ich musste das wissen. Ich wollte wissen, woran dieses Kind gestorben ist. Und es war die Stoffwechselgeschichte. Also sie ist an einer Stoffwechselkrankheit
Und
gestorben.
hast du dann auch gemerkt bei dir, dass da so Erleichterung?
Ja, definitiv. Ich hatte danach auch wieder ein Urvertrauen. Ich hatte keine Angst um die anderen Kinder. Ich bedachte, nee, ich bin jetzt nicht nochmal dran. Also die haben keine Stoffwechselkrankheit, und das ist alles, das wird jetzt alles schon passen. Also, und
Aber das ist unglaublich, weil eben manche fallen wirklich in dieses, okay, ich habe jetzt auf Vertrauen und ich bin in dem Vertrauen, und andere fallen in die Angst rein, gell? Also bei mir war ja das brutal mit der Angst. Die haben Dachte jetzt, meine eine Schwester hat es getroffen, jetzt wird es meine anderen auch treffen. Sobald sie einen Mann finden oder einen Freund haben und so weiter, dann sind sie dran. Also, das war für mich ganz klar. So, die ganze Zeit die Angst, und ich wollte sie ja praktisch nur noch einsperren, meine Schwester, damit das ja nicht passieren kann, sogar. Was ja eben fatal ist. Das bringt ja gar nichts. Es zerstört die Beziehung zu den Schwestern und ja, du kannst, also das ist ja nicht der Sinn des Lebens, dass dann eingesperrt bist und niemanden mehr kennenlernst, deswegen, gell? Und es gibt aber eben auch viele Eltern, die in die Richtung sind, dass sie dann Angst haben und das Kind darf nicht schlafen oder was auch immer, wie es schlaft und so weiter. Das war bei dir dann gar nicht, oder?
Nee, also wir sind ja dann auch danach über diese verwaisten Eltern auch in diese Gruppe gekommen, wo wir einmal im Monat uns auch mit anderen Eltern ausgetauscht haben, denen Ähnliches passiert ist. Und da war das schon deutlich zu sehen, dass auch einige natürlich waren, die jetzt jede Nacht aufgestanden sind, geguckt haben, mehrmals, ob das Kind noch atmet und so weiter. Ne? Also da sind auch wieder einige bei gewesen, die wussten ganz klar, nach dem Verlust wollen sie noch ein weiteres Kind bekommen. Das habe ich für mich total ausgeschlossen. Nun war Naja natürlich auch schon da und noch klein, aber das wollte ich nicht. Also das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
Ja,
Also
voll.
ich, Angst war aber sowieso generell noch nie so mein Thema. Und ich hatte keine Angst. Und ich habe auch jede Nacht geschlafen. Also als wenn, weiß ich nicht, also sicherlich auch so ein Schutz, aber ich habe den ganzen Tag funktioniert. Das muss unheimlich viel Kraft gekostet
Ja,
haben.
voll.
Und ich habe nachts einfach nur geschlafen. Also ich war gesegnet damit, dass ich schlafen konnte. Das war zumindest was. Ich hatte aber auch gar keinen Zugriff. Ich habe nicht einmal von June geträumt, die ganzen vielen ersten Wochen, ich will fast sagen Jahre nicht. Mein Mann hat ganz oft von June geträumt. Er hatte irgendwie einen Zugang. Ich hatte den nicht. Aus welchem Grund auch immer. Aber also Schutz vielleicht. Ich konnte das vielleicht auch gar nicht zulassen. Aber ich hatte das nicht. Also die war einfach von jetzt auf gleich, war die weg. Also wirklich weg. Also aus dem ganzen
Ja, aus dem ganzen System so
System oder
ungefähr.
wie auch.
Ja. War das
Genau.
dann so die größte Herausforderung, wo du so sagen würdest? Also da, dass diese Verbindung gefühlt alles irgendwie leer war und du ja auch gesagt hast, du hast nur funktioniert und irgendwie bist nicht in Resonanz gewesen mit niemandem und so weiter.
Ja, also die größte Herausforderung war, glaube ich, also generell, also das große Thema ist die Hilflosigkeit. Also irgendwie in Kombination mit diesem Überlebensmechanismus. Also so Funktioniermodus ist natürlich auch irgendwie in einer gewissen Zeitspanne auch gut. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich den habe und dass der hat mir auch wirklich oftmals, ja, ich würde nicht sagen, den Arsch gerettet, aber so ist es. Also es
Ja.
ist wirklich, der hat mich einfach auch überleben lassen. Aber dann geht es ja darum, den Punkt zu erkennen, wo es nicht mehr gesund ist, diesen
Ja.
funktionierenden Sorgen zu haben. Und das ist ja dann letztendlich passiert, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, dass ich den Absprung nicht geschafft habe. Also im Sinne von, ich habe überhaupt nicht, also ich hatte ja wenig Kontakt zu mir selber. Das hat natürlich mein System gemerkt, dass die mich über die Gefühlsebene nicht, also mein System habe ich über die Gefühlsebene nicht bekommen. Da hätte ich sicherlich schon einige Hinweise gehabt. Aber die habe ich alle nicht gehört oder nicht hören wollen, nicht hören können. Und dann hat der Körper zugeschlagen. Also
Was hast du da dann erlebt? Also wie hat sich das dann gezeigt über deinen Körper?
alles. Also ich habe sowieso in den ganzen unterschiedlichen Phasen alles Mögliche an körperlichen Symptomen gehabt, die keine körperliche Ursache hatten. Also ich hatte Knieschmerzen, ohne dass ich Knieprobleme hatte. Also so im Sinne von nicht weitergehen wollen. Ich hatte bitteren Geschmack im Mund. Der hatte auch keine Ursache. Aber so im übertragenen Sinne, diese bittere Pille jetzt irgendwie auch schlucken zu müssen. Ich habe nachher, gut, nachher ist mein ganzer Körper zusammengebrochen mit Fieber und also komplett Schmerz, Rückenschmerz, alles an Schmerzen. Und immer wenn ich wieder soweit war, so nach ein, zwei Wochen, wo ich dann vielleicht krank geschrieben war, wieder anfangen wollen, also arbeiten zu gehen zu wollen, ist mir die Stimme weggebrochen.
Die
Ich habe keine
Stimme.
Stimme. Und ohne Stimme unterrichten ist
Geht ja
schwierig.
nicht nach. War
Nein, und
krass.
das war wirklich faszinierend. Also das war so auf dem Motto, nein, du bist hier noch nicht fertig, du checkst es nicht. Du meinst, es geht dir jetzt gerade wieder gut, weil du 14 Tage zu Hause warst, aber nein, du brauchst noch länger. Und das war echt ein langer Weg. Also bis ich überhaupt ansatzweise verstanden habe, dass dieser Körper, in dem ich stecke, dass das nicht mein Feind ist, der mich nur ärgern möchte, sondern dass der mir eigentlich was sagen möchte, und das durchaus mehr als begründet ist, das hat echt gedauert. Also wenn du siehst, 2013 ist Juno verstorben und 2017 bin ich in der Klinik gewesen. Dazwischen liegt ja schon noch ein bisschen
Ja,
Zeit.
voll.
Also das, und das, also ich war so in diesem Hamsterrad drin, das war echt schwer, da überhaupt rauszubrechen. Aber der Körper hat, der kam mit voller Wucht. Also der hat, also wenn man das vom Kopf her nicht kapiert,
Ja, dann.
dann kommt der Körper. Und
Dann
das war, und also, und auch da, also in dem Moment, wenn du mich da gefragt hättest, hätte ich das bestimmt nicht positiv gesehen. Aber ich bin ja so dankbar. Also ich finde es immer wieder aufs Neue jetzt faszinierend. Wir sind mit allem ausgestattet. Wir
Voll.
können das alles. Wir sind von Kopf bis Fuß mit allem ausgestattet. Wir haben aber total verlernt, uns selbst lesen zu können und verstehen zu können.
Total.
Also da kann man nur die Naturvölker bewundern. Die wissen ganz genau, wenn du hier Nierenschmerzen hast, dann steht Niere für das und das Gefühl, oder du hast Darmprobleme, mit Darm steht für Loslassen und so weiter. Also die wissen einfach, das zu deuten und wissen dann auch, es hilft jetzt nicht irgendwie die Symptomatik zu behandeln. Das mag natürlich bei sehr starken Schmerzen durchaus sinnvoll sein, dass man dann irgendwie auch weiter noch irgendwie aufrecht gehen, stehen kann. Aber wenn die Ursachen nicht bekämpft wird, dann kommt das doch einfach wieder.
Ja,
Das hatte
wieder
ich
und
auch.
dann oft ja viel heftiger nur. Also es ist ja dann
Genau.
auch,
Ich
wenn man
war
es
auch schief. Also mein Becken war schief.
kann.
Ich war auch nicht in meiner Mitte. Natürlich, ich bin dann natürlich zum Arzt gegangen oder beziehungsweise zum, sag ich mal, Knochenbrecher, wie man so schön sagt. Nein, der hat mich dann wieder eingerenkt und dann war es natürlich auch eine Woche gut.
Ja.
Aber ich war deswegen nicht in meine Mitte gekommen, also
Ja.
körperlich kurz. Das hat ja nicht lange gedauert, dann war ich wieder schief.
Ja.
Also all die Sachen, also das ist schon echt faszinierend. Und haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch so im Trainermeeting. Die Erfahrungen machen ja viele. Man geht zum Arzt und man geht mit einem Paket voller Pillen nach Hause. Das hilft einfach nicht. Und war da eben auch, da hatte ich auch Glück tatsächlich mit dem einen Arzt, also ich mit diesem bitteren Geschmack im Mund. Da hat die Ärztin nur mal in den Verlauf geguckt und hat ja gesehen, was passiert ist. Und dann hat die gleich ganz klar gesagt, du, ich glaube, das hat hier keine physische Ursache. Das ist deine, das ist die Psyche, die da.
War das dann nur die Ärztin, die gesagt hat, wegen der Klinik?
Nee, das war die Kinderärztin, da war ich natürlich selber nicht, aber zu der hatte ich sehr guten Kontakt und das war dann eben auch so, weil in dem Moment, also in der Zeit, wo, oder an dem Tag, wo June gestorben ist, ging auch gerade so ein fieser Magen-Darm-Virus rum. Und als dieser Arzt es mit Ersticken sagte, wollte ich natürlich auch gerne ausschließen, dass nicht meine Kinder jetzt auch irgendein Virus im Körper haben, wobei sie dann sich erbrechen könnten, um dann daran zu ersticken. So. Das heißt, wir sind natürlich am nächsten Tag losgefahren, war ja Wochenende. Wie sollte es anders sein? Das heißt, man musste in diese Notaufnahme, in diese, ja, bei uns ist so eine Notaufnahme, die dann, sag ich mal, die Patienten aufnimmt. In zentrale Stelle kannst du nicht einfach zum normalen Arzt gehen. Und wir kamen da an in Rendsburg und es hatte unsere Kinderärztin Dienst. Also besser hätte es ja nicht sein können. Also wir haben natürlich alle unendlich viel geweint, weil die war natürlich selbst total betroffen. Aber da war natürlich diese Untersuchung, dieser Angang, dann da zu sein, das war wie nach Hause kommen, also in diesem Raum dann mit ihr da zu sein. Das war großartig, also auch großartig. In dem Moment war es alles furchtbar. Aber wir sind ja mit der Info rausgegangen, die haben kein Virus, die hatten ja auch
Ja.
keine Symptome, aber das war dann schon dieses Panik-Angst-Ding oder
Ja,
das
ja.
Denken, nee, jetzt, das muss ich jetzt auch noch abklären. Weil da zu dem Zeitpunkt die Todesursache ja auch noch nicht gänzlich geklärt war. Ja.
Und 2017 bist du dann in der Klinik. Was war das für eine Klinik?
Das war eine private Akutklinik. Das war in Hürth, also bei Köln. Und die hatte mir auch diese Kinderärztin empfohlen. Sie hatte da Gutes von gehört. Ich hatte mir die Homepage angeguckt und habe da angerufen und das hat gepasst. Und ich hatte auch einen Platz innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Tagen oder so. Also es ging dann
Da
schnell.
warst du aber dann stationär.
Da war ich stationär und
Wie lange?
ich bin da hingegangen und habe gedacht, naja, was haben sie mir gesagt, 6 bis 8 Wochen? Da habe ich mir gedacht, so auch lange. Also ich habe ja auch immer noch Kinder, ne? Also die waren da bei Papa, also das war ja alles versorgt und Oma war ja auch noch da. Letztendlich war ich 12 Wochen. Und ich würde es jederzeit wieder so tun, wenn es nötig wäre.
Ja.
Also ich habe das am Anfang natürlich gar nicht verstanden. Die ersten 14 Tage passierte nahezu nichts. Und ich war schon echt ungeduldig und sauer, bis mir der Arzt aber sagte, Frau Van Rij, Also, Sie müssen hier erstmal ankommen. Vorher brauchen wir gar nicht anfangen mit der Therapie. Ich dachte, es ist zum Rumsitzen. Das kann ich auch zu Hause, habe ich gedacht. Also, ja, da war ich ja noch in diesem ganzen Hamsterrad drin. Das musste
Ja,
einfach irgendwie
gut.
laufen und ich musste irgendwie sehen, dass da was passiert. Und es passierte gefühlt nichts. Es ist natürlich ganz viel passiert, ganz klar. Und dann war ich eben so lange da. Und dann, also ich hab bewusst auch die Klinik gewählt, dass das nicht nur 2 Stunden von zu Hause ist, dass nicht noch jemand auf die Idee kommt, mich besuchen zu wollen oder ich permanent nach Hause fahre.
Ja, das ist oft
Weil
so.
ich war 6 Stunden weg von zu Hause, das macht man nicht mal eben so. Und so war es ja dann auch. Also ich habe meine kleine Tochter einmal gesehen und meine große Tochter in der Zeit gar nicht, weil es für die schlimmer gewesen wäre, Mama für eine Nacht zu sehen, um sie dann wieder gehen zu lassen, als jetzt einfach den normalen Alltag für die weiterzumachen mit Schule, Freunden und so weiter. Also für die große Schule, für die kleine Kindergarten. Und das war auch gut. Es war natürlich auch hart, aber ich konnte mich voll und ganz auf mich konzentrieren.
Ja, und hat es da dann bei dir auch so eine Art wie so Zusammenbruch oder Einbruch geben in dieser Zeit?
Nee, so den richtig klassischen Zusammenbruch hatte ich nicht. Ich war einmal zu so einer Kraniosakralbehandlung, wo der Arzt auch sagte, als er nur hier oben irgendwie rumgedrückt hat, das kann sein, dass jetzt hier alles Mögliche in Fluss kommt und dass da jetzt irgendwie alles Mögliche hochbricht. Da habe ich gedacht, naja, was soll schon passieren? Du hast hier ein bisschen mit den Händen auf meinem Kopf rumgedrückt. Und das war wirklich so. Ich war gerade also ich war eigentlich mehr oder weniger von der Liege runter und ich habe es gerade noch in mein Zimmer geschafft und es brach aus mir heraus. Also ohne Grund jetzt. Das war jetzt in dem Moment ja nichts passiert. Aber da habe ich so geheult, Rotz und Wasser, da kam alles Mögliche raus. Und dann nach einer Viertelstunde oder so war dann auch gut. Dann war ich auch erschöpft und war aber auch irgendwie leicht, leichter.
Aber das
Aber
kann ich
so.
eben auch. Von der Reha, ich war ja auch auf Reha 6 Wochen und am Anfang haben wir auch so gedacht, mir geht's eh super und alles easy. Schien fast wie Urlaub. So ungefähr die erste und 2 Wochen und bei mir dann eben nach 2 Wochen ist das auch so gewesen. Also auf einmal ist das wie so eine Welle an Emotionen über mich reinbrochen und so viele Triggerpunkte, die ich dann erlebt habe und die haben dann, ich glaube, 3 Wochen durchgeheult. Wirklich, ich schon zum Frühstück gegangen, verheult und nur geweint, geweint, geweint. Und meine Mama hat es ähnlich erlebt. Also die war ja auch lang immer in diesem Funktionsmodus und hat es nicht irgendwie zulassen können, ihre Emotionen. Und dann eben dort ist schon alles rausgebrochen, hat sie gesagt. Und sie war dann echt, ich glaube, 2, 3 Wochen so richtig krank wie noch nie, hat sie gesagt. Schnupfen, Husten, alles. Und gleichzeitig hat sie einfach die ganze Zeit geweint, 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 gell? So, sie hat gesagt, danach hat sie sich gefühlt wie so durchgereinigt. So von Grund auf durchgereinigt. Alles. Das ist schon spannend, oder? Was sowas macht.
Ja, das ist total spannend. Aber also ich war eben auch, also ich habe zu keinem Zeitpunkt diese Trauer auch unterdrückt. Also nicht bewusst unterdrückt auf jeden Fall. Ich habe auch in der Schule, weil ich nur in der Oberstufe unterrichtet habe, ich habe auch immer, wenn ich eine neue Klasse übernommen habe, habe ich auch meine Geschichte erzählt. Weil ich eben auch, also ich bin da immer sehr offen mit umgegangen und ich wollte auch, dass die das wissen. Und die waren ja nun alle auch nahezu fast erwachsen, also 11., 12., 13., da sind die irgendwie 17 bis 19. Und einfach auch für den Fall, dass mir das wirklich mal passiert, dass in dem Moment irgendwas kommt und ich dann einfach gehe. Und dass die wissen, das hat nichts mit denen zu tun und das ist jetzt einfach okay und lass die mal einfach gehen. Es ist aber nie passiert. Also selbst an dem Todestag von June, wo ich geheult habe, bis ich auf den Schulparkplatz gefahren bin und ich betrete das Gebäude und das ist wie weg. Dann
Was?
war gleich wieder funktionieren. Und nicht, weil ich jetzt mir das peinlich gewesen wäre, irgendwie zu weinen oder so. Aber das war so in mir drin. Also sicherlich unterbewusst gesteuert, aber als bewusst hatte ich da keinen Zugriff drauf, überhaupt nicht.
Wahnsinn. Und 2019 bist du ja dann oder hast deine Arbeitsstelle verlassen und bist vorzeitig in Ruhestand. Wie war das, also warum ist dazu kommen? War das eine bewusste Entscheidung? War das eine Empfehlung? Wie ist dazu kommen?
Eine bewusste Entscheidung, das war am Ende war es dann auch eine bewusste Entscheidung, das war es aber nicht von Anfang an. Also als ich das erste Mal krank war nach all dem, was mir ja nun widerfahren war da in der Schule, also ich bin auch nicht krankgeschrieben gewesen, nachdem mein Vater gestorben ist. Ich bin weiterhin abends zur Arbeit gegangen. Das kam wirklich erst so ein Jahr später oder so, wo ich das erste Mal wirklich anhand dieser körperlichen Symptome krankgeschrieben war. Und dann war ich, glaube ich, war 4 Wochen krankgeschrieben. Und da bekam ich ein Schreiben von meinem Arbeitgeber, ob ich nicht mal überlegen möchte, ob sie mich nicht in den vorzeitigen Ruhestand schicken sollten aufgrund von Schwäche. Und da habe ich gedacht, nee. Also ich bin hier keine 40. Ihr habt noch nicht einmal mit mir gesprochen, was überhaupt los ist. Und ich kriege ein Schreiben, ob ich in Ruhestand, also Ruhestand ist so irgendwie in 40 Jahren gefühlt.
Ja, voll.
Auf gar keinen Fall. Also so auf dem Motto, jetzt zeige ich euch erstmal, ich kann und ich will. Ihr könnt mir mit eurem Ruhestand, könnt ihr sonst wohin gehen, aber ich möchte nicht in Vorruhestand. Was soll ich denn da? Und also unabhängig jetzt davon, dass es finanziell natürlich auch nicht unbedingt das Attraktivste ist, wenn man, naja gut. Nein, und da habe ich erst so einen Widerstand gespürt oder ich bin auch in den Kampf gegangen da. Das hat natürlich wieder unheimlich viel Energie gekostet. Und als ich dann in der Klinik war und ich da ja auch mit den Ärzten gesprochen habe, da haben wir ja darüber gesprochen, dass ich dann wieder eingegliedert werden kann, so nach einer Art Hamburger Modell. Das war jetzt nicht gültig für Beamte, deswegen war das so auf den ja, Goodwill der Schule, dass die das dann machen. Und da ging es eben schon los, dass da so Schwierigkeiten waren. Also die Ärzte hat mir empfohlen, ich soll mit 25% anfangen. 25% ist aber nicht vorgesehen. Also ich kann entweder 50% oder ich sollte zu Hause bleiben. Und das war schon so, und wenn ich 25% arbeiten möchte, dann hätten sie doch ein Set Klausuren für mich, die könne ich halt korrigieren. Wo ich denke, Leute, das ist nicht, also das gehört zu meinem Job dazu, das weiß ich. Aber das ist nicht das, was mir jetzt diesen Weg in die Arbeitswelt zurück irgendwie bereitet, sondern das macht ja nur, dass es noch schlimmer wird. Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, irgendwelche Klausuren korrigiere von Schülern, die ich nicht mal unterrichtet habe, das ist ein toller Einstieg. Also ich brauchte dieses in die Schule gehen. Das heißt, der Deal war, solange ich nicht 50% arbeiten kann, sollte ich noch zu Hause. Habe ich dann auch gemacht und dann haben wir 50, 75, 100 gemacht. Und das hat auch dann gut funktioniert. Und wir haben auch ein Gespräch gehabt, also ich hatte ein Gespräch mit der Schule, was mir zukünftig helfen kann, also wo sie mir vielleicht entgegenkommen können, dass es jetzt eine gleichmäßige Arbeitsbelastung ist, weil manchmal ist es ja so, dass du Vertretungsstunden hast und wie auch immer, dass du dann auf einmal im ersten Halbjahr ganz viel hast, dafür hast du im zweiten Halbjahr we wesentlich weniger bei uns im System. Und das finden einige Kollegen ganz toll, weil dann können sie erstmal Vollgas geben und dann können sie nach hinten raus sich entspannen. Für mich wäre das aber Mist, weil ich gehe verloren auf der ersten Strecke und kann die zweite Strecke dann nicht mehr. Na, und ein Jahr haben sie dann auch genau das alles berücksichtigt. Und in dem zweiten Jahr dann haben sie mir genauso einen Stundenplan gegeben, dass ich bis Weihnachten, also ich habe dreimal gesagt, wenn das so kommt, das ist nicht gut für mich. Und sie haben mir immer wieder gesagt, ja, nein, aber ich muss auch gucken, und was ich danach dann und viel weniger und so weiter. Und habe ich gedacht, na gut, ich habe es jetzt dreimal gesagt, dann mache ich das jetzt auch. Ist ja auch mein, ich meine, gut, ist ja mein, ich habe einen Vertrag, ich muss natürlich dann auch zur Arbeit gehen. Und dann habe ich das versucht. Es hat natürlich nicht geklappt. Ich habe die 100% erreicht und dann habe ich dann, ja, und dann bin ich wieder krank geworden. Und dann habe ich es aber dann konnte ich es für mich drehen. Also dann war es nicht mehr, die wollen mich loswerden. Also wollten sie sicherlich dann auch, weil es ist natürlich schwierig, solche Menschen zu beschäftigen, die so unberechenbar sind, denen man das nicht an der Nasenspitze ansieht und die sich vielleicht einfach nicht so anstellen sollen. Ist ja schon ein paar Jahre her. Aber ich habe dann gedacht, na gut, schön, danke. Danke für die Zeit jetzt. Ich bleibe jetzt hier zu Hause, bis wir dieses ganze Bürokratische durchhaben. Ich bleibe bei vollem Gehalt zu Hause. Und kann mich jetzt auf mich konzentrieren. Vielen Dank. So, und das war so deswegen dann bin ich ja die Schritte auch alle mitgegangen. Ich musste noch zu unabhängigen Gutachtern und so weiter. Es war aber für alle klar, dass das nicht funktioniert. Dass die Belastung einfach zu groß ist mit dem im Gepäck. Und dann ist das alles seinen Weg gegangen und dann bin ich eben seit 2019 offiziell im Ruhestand, bin aber schon seit 2018 dann eigentlich auch nicht mehr arbeiten gewesen.
Bereust du die Entscheidung oder sagst du, das war die beste Entscheidung, was sie treffen und können für mich?
Also für mich war
So
das jetzt,
rückblickend jetzt sind es ja
also
doch
für mich
schon ein paar
war das die
Jahre.
beste Entscheidung. Ich habe im Nachhinein herausgefunden, es hätte andere Wege gegeben. Also die Schule hätte mir hier tatsächlich auch entgegenkommen können, dass es ein Deal gewesen wäre, dass ich meinetwegen jetzt ein Drittel gearbeitet hätte oder zwei Drittel gearbeitet hätte und dann der andere Drittel von einer, sage ich mal, Dienstunfähigkeitsversicherung bezahlt wird, damit es finanziell auch passt. Das haben sie mir aber nicht vorgeschlagen. Also sie wollten einfach dann auch nicht mehr. Sie wollten mich nicht. Und das ist okay. Und deshalb ist es jetzt genau auch das Richtige. Also ich merke schon immer mal zwischendurch, dass mein jetziger Alter natürlich bei weitem nicht das auffangen kann, was ich vorher auch so an Feedback bekommen habe von anderen. Aber ich habe mich noch nicht einen Tag gelangweilt und Leute fragen, was machst du den ganzen Tag? Und ich denke, naja, also ich kann nicht mal sagen, wie viel ich eigentlich mache, aber ich mache ganz viel für mich. Ich mache eben auch viel Sport und gehe dann auch zweimal die Woche zur Physiotherapie. Und also der Alltag ist dann gut gefüllt und ich merke einfach, also ich mache auch manchmal, dass ich mich einfach hinlege und schlafe. Also ich nutze diese Zeit einfach für mich. Und
Aber das ist ja so wertvoll, wenn das kannst, gell? Und ich glaube, das ist manchmal auch eine Gefahr, weil das nicht jeder kann, wenn er dann eben so eine Auszeit oder daheim bleibt, dass er dann keine Struktur mehr auch hat. Und wenn Struktur wegfällt, gell, und ich das nicht schaffe, selber um mir Struktur zu geben, dann nimmt mir das auch wieder ein Stück weit Sicherheit und ich falle in so ein Loch rein und habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht mehr raus. So. Also da kannst du das eh voll gut, wenn du sagst, ich gehe zweimal das und das mache ich auch und mein Sport und Ding und alles, was mir einfach gut tut und mich zum Stärken. Ja, das ist schön.
genau. Und der Alltag ist natürlich nicht weggebrochen, weil der war ja also sehr getaktet durch die Kinder.
Ja, das
Dann, wenn
sowieso.
die nicht gewesen wären, dann wäre wirklich diese Gefahr, dass man gar nicht mehr weiß, wann ist Tag, wann ist Nacht, wann stehe ich auf, wann esse ich was, wie auch immer. Aber das war ja, ich hatte ja doch immer noch sehr klare Aufgaben, habe ich ja immer noch. Das heißt, das ist nicht passiert. Aber ich habe natürlich auch viele andere kennengelernt, die einfach, sage ich mal, von der Arbeitsstelle her und von der finanziellen Situation her diesen Weg gar nicht wählen können, weil es gar nicht funktioniert hätte. Das heißt, sie sind in dieser Schleife zwischen krank sein, wieder Eingliederung, wieder arbeiten, wieder krank sein, wieder Eingliederung, wieder arbeiten. Und das ist natürlich alles andere als gesundheitsfördernd. Und ich hatte einfach nur Glück, dass ich damals, als ich angefangen habe zu studieren, eine Dienstunfähigkeitsversicherung abgeschlossen habe. Und einen Arbeitgeber habe, der eben, weil ich über 10 Jahre da war, da bin ich vom dänischen System gut aufgefangen, was die Rente anbelangt. Das ist natürlich jetzt nicht, entspricht nicht meinem Lohn, aber es ist so, dass ich sein kann.
Ja, voll.
Und dass ich nicht auch noch finanzielle Sorgen habe.
Ja.
Weil wenn das noch drauf zukommt, dann kann man auch genauso wieder arbeiten gehen, weil weiß ich nicht, welche Belastung jetzt angenehmer ist oder nicht. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Paket, wenn du da eigentlich gar nicht rauskommst aus dieser Nummer. Und ich bin rausgekommen und ich bin da gut rausgekommen und ich bin da sehr dankbar für, dass das alles so sich so dann gefügt hat.
Ja, voll. Und jetzt mittlerweile, eben seit 2022 schon, bist du ja auch Seelensporttrainerin und begleitest damit auch andere Menschen mit Verlusten. Wenn du so an die Ausbildung zurückdenkst, was war denn da so dein persönliches Highlight?
Ich kann gar nicht sagen, was jetzt so das Highlight war. Die Ausbildung an sich war eben das Highlight. Also, ja, weil ich das als fast durch Zufall gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo es aufgeploppt ist. Irgendwo, ich meine, Google weiß alles. Also ich muss ja immer mal irgendwas gesucht haben, dass irgendwann mir das mit Seelensport zugespielt wurde, ob bei Facebook oder wo auch immer. Und da habe ich mich sofort drin gesehen, weil da war der Baustein, der mir eigentlich auf meinem Weg gefehlt hat. Weil der genau das auffängt, gerade für Menschen, die vielleicht dann gerade den kompletten Zugang zu sich selbst verloren haben, dass man über diesen Körper eben gehen kann, ohne dass man das jetzt großartig erklären muss oder irgendwie großartig in Worte fassen muss. Und ich habe das eben selber auch gemerkt in den unterschiedlichen Phasen. Dann heißt es, ja, Bewegung ist gut. Ja, Bewegung ist super. Ich habe mir gedacht, toll, da war gerade diese Zumba-Welle, die kam, denke ich jetzt zum Zumba. Und dann stand ich da. Und ich bin, weiß Gott, alles andere als ein unmusikalischer Mensch. Ich würde schon sagen, dass ich mich auch zur Musik bewegen kann. Ich habe das nicht gefühlt. Ich stand da wie ein Bewegungslegastheniker. Das passte überhaupt nicht. Und findest du, da bin ich gar nicht erst gewesen. Aber das heißt, ich habe so viele Dinge gemacht. Ja, dann sagen die Leute, ja, geh doch mal in die Stadt, trink doch einfach mal einen Kaffee oder geh mal ein bisschen shoppen. Ich bin wie so ferngesteuert durch diese Stadt. Bin in die Läden rein, hab gedacht, ich weiß gar nicht, was ich anprobieren soll. Ich fühle das alles gar nicht. Und jetzt einen Kaffee trinken, passt irgendwie gar nicht. Also das passte eben das nicht. Und dieser Seelensport und dann dieser ganzheitliche Ansatz, das war genau das, wo ich dachte, das hätte mir gut getan, so in den anfänglichen Phasen, wenn es das da gegeben hätte. Ich bin jetzt ja auch über viele Umwege auch jetzt gut davor und habe also diesen Verlust auch echt gut integriert, also auch freundlich integriert. Ich bin da im Frieden mit dem Verlust. Aber das hätte mir sehr geholfen, dieser ganzheitliche Ansatz. Deswegen ist die Ausbildung an sich, das war einfach so ein, ja, genau das finde ich gut. Das hätte mir geholfen und das hilft hoffentlich ganz vielen anderen.
Ja. Und du hast ja schon vielen helfen dürfen. Gibt es da so einen Moment, wo du sagst, das war so ein richtig schöner oder berührender oder toller Moment, den ich erleben haben dürfen als Trainerin jetzt?
Also die sind ja auch viele Momente, aber da sind eben also diese Momente, wo du die Menschen kennenlernst und am Anfang eben auch siehst, was so deren Baustellen sind und wenn sie dann sagen, sie werden nachts permanent wach, sie können nicht schlafen, sind in den Grübelgeschichten hängen sie fest und so weiter und es dann irgendwie beim nächsten Training heißt, nach dem letzten Training habe ich durchgeschlafen. Und ja. Und vielleicht ist es auch ein Placebo-Effekt, aber ist ja egal, ich habe durchgeschlafen. Ne? Oder auch eine andere Teilnehmerin, die auch an Panikattacken leidet, die dann sagt sonst, also sie merkt ja schon, wann das kommt und dann fängt das an zu kribbeln im ganzen Körper und dann geht eben diese ganze Attacke einmal durch den Körper durch und lässt sich in dem Moment auch nicht stoppen. Und das, als die eben erzählte, dass bei der letzten Panikattacke das Kribbeln ging los und dann war es vorbei. Die Attacke ist nicht gekommen. Und also das sind natürlich so Sachen, das ist toll, also so etwas zu hören und dann auch diese, also die Menschen gehen ja ganz unterschiedlich auch mit ihren Verlusten auch um und auch ganz unterschiedlich sind sie ja auch im Training. Aber ich habe noch keinen erlebt, der da nichts rausziehen kann. Ich habe auch noch nicht die Fälle gehabt, dass sie danach gesagt haben, das ist ja der letzte Quatsch hier und danach ging es mir noch schlechter, hatte ich nicht. Aber das ist einfach schön zu sehen, dass mit den Menschen etwas passiert, dass ich mit wenig eigentlich, also mit wenig Einsatz, diese Übung anleiten kann und da einiges in Gänge bringen kann. Und das ist schön.
Voll, voll. Das gibt immer so ein Stück weit auch Sinn im Leben. Ich mache etwas Sinnvolles, oder?
Genau. Und das ist mir so wichtig, weil also ich bin ja oft damit konfrontiert worden, warum, also ich habe ja auch Trauerbegleiterin gemacht, aber das sei mal dahingestellt jetzt. Warum machst du das? Also warum willst du jetzt noch wieder andere Schicksalsschläge dir anhören? Und das kann doch nur noch schlimmer werden. Und wieso kommst du aus diesem Thema nicht raus? Widme dich doch mal dem Leben und so weiter, wo ich denke, genau das tue ich.
Ja,
Weil
genau das ist es.
ich habe den Tod verstanden in dem Sinn, ich habe ihn integriert in mein Leben, ich habe keine Angst davor. Und mir ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die gerade so verzweifelt sind nach einem Verlust, dass das Leben noch lebenswert ist und die da auch wieder hinzubringen, dass das machbar ist. Und das finde
Absolut.
ich näher am Leben dran als so viele andere.
Alles andere, das kann ich nur unterstreichen. Absolut. Dann deine aktuellen Angebote. Also, wo findet man die denn überhaupt? Wo gibst du diese Trainings, wenn jetzt jemand sagt, bah, das klingt richtig spannend, ich will auch zu Katrina kommen? Ja, erzähl da mal, was ist da aktuell gerade am Laufen?
Also aktuell kann man mich natürlich immer anschreiben, auch über die offizielle Seelensportseite, wenn man da auf die Trainersuche geht und zufälligerweise auch in dem Norden wohnt und nicht so weit weg, dann finden wir immer einen Weg. Aber mein Kursangebot läuft über den Sportverein TSV Schleswig und da haben wir wöchentlich dann einen Kurs, wo man teilnehmen kann.
Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall auch dein Profil in den Shownotes verlinken, dass man da auch wirklich direkt dann hinfindet. Und zwei abschließende Fragen jetzt noch. Erstens, deine Lieblingsübung beim Sehensport und warum?
Ja, also das wechselt auch immer mal.
Ja, das darf so
Aber meine
wechseln.
persönliche Lieblingsübung ist eigentlich Steinbock und Dori, weil die so allumfassend das alles berücksichtigt, dass ich quasi, also auf diesem Berg, der mir da auf den Weg gestellt wurde durch die Verluste, dass ich den auch nicht wegschieben kann. Es gibt keinen Weg drumherum, da gibt es einen Weg unten drunter, da muss ich rüber. Und dass mein Rucksack ja auch schon gefüllt ist, dass ich den gehen kann, dass es mir aber durchaus freisteht, auch einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich kann ja zwischendurch mit jemandem zusammen ein Stück des Weges gehen, was ich ja auch dort schon gemacht habe, dass es dann aber durchaus auch die Phasen gibt, wo man einfach verzweifelt hilflos ist und weint und dann eben durch diese Seen durchschwimmt, um dann aber weiterzulaufen und weiter seinen Weg da den Berg hochzukriechen. Und das ist anstrengend. Aber es
Ja, anstrengend, aber machbar. Stimmt. Und letzte Frage: Was möchtest du jetzt nur einem trauernden Menschen, wenn da jemand draußen gerade zuhört, mitgeben auf den Weg?
ich möchte mitgeben, dass man ganz viel Vertrauen in sich selbst haben soll und dass man richtig ist, so wie man ist. Und wenn der Körper irgendwelche Symptome hat, nicht darüber hinwegsehen, sondern mal nachzuforschen, was der Körper eigentlich sagen möchte. Und ihm ganz viel, ja, Vertrauen ins Leben. Das Leben ist wohlwollend. Also auch wenn da solche Schicksalsschläge kommen. Ich soll jetzt nicht beurteilen, warum das den einen oder anderen trifft. Aber ich kann für mich nur daraus ziehen, ich bin so gut auf den Weg gebracht worden. Ich habe so viele Sachen auch, sage ich mal, für mich jetzt verstanden und auch aufgelöst. Sicherlich auch schon Sachen, die aus anderen Generationen auch noch in mir drin sind, um jetzt auch meine Kinder bestmöglich auf den Weg zu bringen. Also alles, was ich, sage ich mal, meiner Generation hier, sage ich mal, verarbeiten und loslassen kann, das nehmen die nicht mit. Die kriegen
Voll.
noch genug andere Sachen sicherlich.
Oh ja.
Aber und auch nicht irgendwie verzweifeln, das Leben kommt. Also wenn ich jetzt vielleicht bei der ersten Situation noch nicht bereit war, das zu erkennen, dann kommt das Leben mit der neuen Situation. Da habe ich ein ganz großes Vertrauen, dass es einfach nur wohlwollend ist und alles dann so kommt, wie es kommen soll.
Schön. Dann eine Prise Vertrauen daraus an alle, die dazu gekocht haben. Ja, dann sage ich danke, liebe Katrina. Es war ein sehr, sehr berührendes Gespräch und ich muss da auch nochmal sagen, also auch gerade dieses Jahr, weil ich kenne die ja jetzt schon eben länger und mein Sohn ist jetzt 2 Jahre und ich muss wirklich fast jeden Tag an die denken dabei. Wirklich. Weil es eben so eine berührende Geschichte ist und ich hoffe, dass ihr alle da draußen ganz viel davon mitnehmen könnt. Mehr
Ja,
Mut
danke
und ganz viel Vertrauen.
fürs Zuhören auch. Fürs
Dankeschön.
Raumgeben für die Geschichte.
Gut, dann sagen wir Tschüss und bis zur nächsten Podcast-Folge. Danke.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.